SWR 2 Forum.
Trumps Zwischenzeugnis, was verändern die Kongresswahlen in den USA? Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. Sehen so Sieger aus? US-Präsident Donald Trump spricht in einem knappen Tweet von einem enormen Erfolg bei den Wahlen. Gemeint haben kann er nur den erwarteten Sieg der Republikaner im Senat und den einen oder anderen siegreichen Gouverneur in den Bundesstaaten. Das Repräsentantenhaus aber haben die Republikaner mit einigem Abstand an die Demokraten verloren. Auch wenn es keinen Tsunami gegeben hat, die neue demokratische Mehrheit kann dem Präsidenten das Leben politisch in den kommenden 2 Jahren schwer machen. Wie geht es also weiter in den USA? Wird Trump auf seine spalterische Rhetorik künftig verzichten und auf die Demokraten zugehen? Werden die Demokraten kooperieren wollen oder mit aller Macht versuchen, die Agenda des Präsidenten zu hintertreiben? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Und zwar mit Dr. Josef Bramel, Politikwissenschaftler und Soziologe Deutscher Gesellschaft für Auswärtige Politik, mit Arthur Landwehr, dem ARD-Hörfunkkorrespondenten in Washington und mit Professor Dr. Michael Hochgeschwender vom Amerika-Institut an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Hochgeschwender, der Senat für die Republikaner, das Repräsentantenhaus für die Demokraten. Wer hat denn jetzt eigentlich die Wahl gewonnen?
Ja, es war im Grunde der erwartete geteilte Ausgang. So richtig gewonnen hat keiner. Ich würde auch tatsächlich sagen, die Demokraten haben ebenfalls nicht gewonnen, denn sie hatten sich sehr viel mehr ausgerechnet. Ein paar haben sogar davon geträumt, den Senat zu gewinnen, was ziemlich unmöglich war. Also von daher ist es eher ein Unentschieden, was dann im Umkehrschluss fast ein Sieg für Trump ist, denn erfahrungsgemäß in diesen Midterm-Elections verliert der Präsident und verliert die Partei des Präsidenten. Und hier halten sich die Verluste doch in überschaubaren Grenzen.
Ein Sieg für Trump, ist das auch Ihre Analyse, Herr Bramel?
Ich würde sagen, es gab eine große Niederlage für die amerikanische Demokratie. Ich meine, die Wahlbeteiligung war ein bisschen höher, aber um den Preis der politischen Radikalisierung. Es gab Kulturkrieg. Amerika war, so Trump, kurz vor der Belagerung von Emigranten, die auch noch Muslime reinbringen. Und wenn Sie dann noch die Unsummen an Geld hinzudenken, Vermögen, die sehr viel mehr Einfluss haben als all die anderen, dann müssen sie sich große Sorgen um die amerikanische Demokratie machen. Also die amerikanische Demokratie hat verloren.
Herr Landwehr, Trump kann ja jetzt nicht mehr durchregieren, aber eine Lame Duck ist er deshalb noch lange nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also er hat ja immer noch die Mehrheit im Senat, und das heißt, diese beiden Kammern des Kongresses müssen jetzt miteinander verhandeln, und er, das wird natürlich die Veränderung sein, wird auf die Demokraten zugehen müssen. Er wird ihnen Angebote machen müssen im Repräsentantenhaus, wenn er die Dinge durchsetzen will, die er durchsetzen möchte. Aber er weiß natürlich auch, dass dieses Repräsentantenhaus vieles von dem blockieren kann, was er sich vorgenommen hat. Das Repräsentantenhaus kann Budget zusammenstreichen, und vor allen Dingen kann es aber die Herausgabe von Dokumenten verlangen, die er ja bisher immer dem Kongress vorenthalten hat, immer mit dem Hinweis, das sei nicht relevant oder aber geheim.
Herr Hochgeschwender, wenn er tatsächlich auf die Demokraten zugeht, weil er politisch etwas erreichen will, muss er dann von seinem erratischen Politikstil runterkommen?
Also er muss zumindest versuchen, von diesem erratischen Politikstil herunterzukommen, aber er wird das Problem haben, mit wem auf der anderen Seite redet er. Denn es hat sich ja herausgestellt, dass einige der neu gewählten Abgeordneten Nancy Pelosi nicht als House Speaker haben wollen. Und Nancy Pelosi ist eine der unbeliebtesten Politikerinnen in den USA, überhaupt deutlich unbeliebter als Trump, auch in der eigenen Partei nicht sehr beliebt. Das heißt, es wird sich erst einmal die demokratische Partei selber im Repräsentantenhaus so sammeln müssen, dass sie handlungsfähig wird.
Aber Frau Pelosi, Herr Bramel hat ja gerade gesagt, sie wolle alles tun, um Trump nicht zu jagen, aber doch ihn wieder besser zu kontrollieren, hat aber gleichzeitig auch eine lösungsorientierte Politik angekündigt. Das klingt ja so ein bisschen nach sowohl als auch. Gleichzeitig wollen wir Trump so ein bisschen an die Kandare nehmen, andererseits wollen wir jetzt auch keine Blockadepolitik machen. Ist das die Losung der Demokratischen Partei oder ist das nur die Privatmeinung von Frau Pelosi?
Ja, das ist ein hehrer Anspruch, den haben wir auch vorher schon gehört, von Obama, von Trump, aber leicht ist das nicht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es in Amerika keine Parteien nach unserem Verständnis gibt. Parteien wurden von den Gründervätern sehr schwach angelegt. Das heißt, sie sind bessere Wahlvereine, und durch die Urteile des Supreme Court, dass Geld ausgeben mit Meinungsfreiheit gleichzusetzen ist, die nicht beschränkt werden darf, haben die selbst diese Minimalfunktion verloren. Das heißt, die Parteien bestimmen nicht mal mehr, wer in ihrem Namen antritt. Das heißt, Partei, so wie wir sie kennen, müssen wir getrost vergessen. Ich habe selber für einen Abgeordneten gearbeitet. Parteidisziplin gibt es nicht. Diesen Laden vor allem der Demokraten zusammenzuhalten, wird nicht einfach werden. Sie haben einerseits die protektionistisch aufgestellten, die bei Bernie Sanders eher sind, die Trump in den America First Wirtschaftskrieg folgen wollen, und daneben andere Progressive. Und dieses Superwoman oder diesen Superman, der das zusammenhalten soll, den habe ich bislang noch nicht gesehen.
Und umgekehrt haben die Republikaner das Problem, dass in diesen Wahlen sowohl im Senat wie auch im Repräsentantenhaus sehr viele treue Gefolgsleute von Trump hineingewählt worden sind, die letztlich auch ihm und seinem Einsatz ihr Amt verdanken. Der Senator von Florida dürfte eine Ausnahme sein, aber im Wesentlichen die Gruppe, die noch halbwegs Trump kritisch war, wird immer kleiner. Das heißt, die Republikaner haben momentan den Vorteil, dass sie zwar von einem erratischen Führer geführt werden, aber immerhin eine klare Führungsfigur haben, und die fehlt bei den Demokraten.
Ja, ich stimme voll und ganz zu. Jeff Flake ist raus, Bob Corker, das waren die, die noch näher an uns standen, an die wir uns noch gehalten hätten, um eben hier den Wirtschaftskrieg noch zu verhindern, aber die sind weg, und da ist jetzt wirklich eine Partei gleichgeschaltet mit Trump. Ja.
Wir dürfen uns auch nicht vorstellen, dass die Demokraten hier als eine gemeinsame Größe auftreten. Ganz im Gegenteil. Die haben ja auch diesen großen Verlust 2016 immer noch nicht überwunden und sind zwischen Flügeln gespalten. Da gibt es eben diesen linken Flügel, der eine mehr, ich will mal sagen, sozialdemokratische Politik machen will. Und es gibt den Flügel, der versucht, die Mitte der Wählerschaft noch wieder zu erreichen. Die sind untereinander zerstritten. Und Sie hatten es ja, Herr Hochgeschwender, ja eben schon angedeutet. Es ist ja noch lange nicht entschieden, wer denn diese Partei im Repräsentantenhaus führt. Da gibt es schon noch einige, die hier in der Reihe stehen, denn jeder weiß, wer diesen Posten übernimmt, der empfiehlt sich dann auch noch für andere Dinge. Und das ist etwas, was am Ende, diese Zerrissenheit der Demokraten, das ist etwas, was am Ende Donald Trump für sich nutzen kann. Denn da wird es gar nicht so schwierig sein, einen Keil reinzuschieben.
Also müssen nicht unbedingt mit einer Blockadepolitik im Repräsentantenhaus rechnen, habe ich jetzt gelernt aus dem, was Sie da eingeschätzt haben. Aber andererseits gibt es da bei den Demokraten nicht auch einen Rachegedanken. Es waren doch die Republikaner, die die Präsidentschaft Obamas so sehr gelähmt haben durch ihre radikale Blockadepolitik in beiden Häusern. Wäre doch jetzt eine schöne Gelegenheit eigentlich für die Demokraten, sich zu rächen. Oder denken die so nicht? Oder sind die nicht strategiefähig?
Ja, so diszipliniert sind sie einfach nicht. Und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen sind sehr stark. Auch die Interessen der einzelnen Politiker. Den Demokraten sind zwar jetzt einige der sogenannten Red State Senators weggebrochen, weil die einfach die Wahlen verloren haben. Aber es gibt mit Manchin aus West Virginia immer noch jemanden, der sehr häufig auch mit Trump gestimmt hat, etwa im Fall Kavanaugh. Und die haben durchaus ein Interesse, gegenüber einer eher konservativen Wählerschaft konservativ dazustehen und nicht mit den eher linken Politikern aus New York, Massachusetts oder aus Illinois oder Minnesota mitzustimmen. Also insofern haben Sie hier in der Demokratischen Partei eine unglaubliche Spannbreite.
Herr Bramme, es gibt sicher Themen, es gibt ganz sicher Themen, da werden die jetzt auf jeden Fall einen Bremsklotz reinschieben. Da ist zum Beispiel das Thema Krankenversicherung. Das, was Trump vorhatte, noch an weiterem Abbau dieser Obamacare-Krankenversicherung, das wird es nicht mehr geben. Es wird möglicherweise auch bei dem ganzen Thema Mauer an der Grenze zu Mexiko, wird es ein Bremsen beim Etat geben. Mit den Demokraten ist da sicherlich kein Geld zu holen. Also mit solchen Dingen wird da sicherlich operiert werden. Aber auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, dass das alles einzelne Abgeordnete sind. Jeder ist seinem eigenen Wahlkreis verpflichtet, viel, viel mehr als der Partei. Und wenn dann bilaterale Abkommen gegen Mitstimmen getroffen werden, dann ist es etwas, was durchaus nicht nur im Rahmen des Möglichen, sondern des ganz Normalen ist.
Diese neue Mehrheit im Repräsentantenhaus, Herr Bramme, bringt den Demokraten ja einige Möglichkeiten. Sie könnten ja beispielsweise wieder in der Sache der Russland-Kontakte von Herrn Trump wieder aktiv werden, den Sonderermittler wieder stärken. Sie könnten auch einen Blick in die familiären Verstrickungen des Trump-Clans werfen. Sie könnten auch von Donald Trump die Steuererklärung endlich mal verlangen, die er eigentlich vorlegen wollte. Also Betätigungsfelder für eine Opposition, die nicht auf Kooperation aus ist, sondern dagegenhalten will. Warum sollte sie auf diese Folterwerkzeuge verzichten, die ja den Weg zu weiteren bis hin zum Impeachment theoretisch öffnen könnte?
Ich würde nicht so weit gehen, weil das Ganze nach hinten losgehen könnte, so wie die Lage derzeit aussieht. Sie können zwar mit der einfachen Mehrheit dann ein Amtsenthebungsverfahren anstrengen, so wie das damals auch bei Clinton war. Ich war in der Zeit selber im Kongress. Das Ganze würde aber dann erneut im Senat ins Leere laufen, zumal jetzt der Senat gestärkt ist und es da 2/3 der anwesenden Senatoren bedarf. Aber vielleicht noch, bevor wir auf die Konfliktmöglichkeit eingehen, ich sehe ein ganz großes Feld der Kooperation, und zwar beim Infrastrukturprogramm. Hier hat es Trump um einiges leichter, die Demokraten zu begeistern, noch mehr Geld auszugeben. Die Republikaner sind immer dann fiskalkonservativ, wenn es eben darum geht, Ausgaben zu tätigen. Die kümmern sich erst dann um das Budgetdefizit. Das hat sie nichts geschert, als es darum ging, weitere 8 Billionen, jetzt unsere Billionen, nicht American Billions, draufzusatteln auf den Schuldenberg, als es um die Steuererleichterungen ging. Aber da geht jetzt nichts mehr, da ist jetzt Ende der Fahnenstange. Er hat die Steuererleichterungen mit den Parteifreunden durchgedrückt. Die hätten ihn ja aber jetzt blockiert bei der Infrastruktur, und hier sind die Demokraten reif. Und wie wir vorhin gehört haben, da ist jeder sein einzelner Unternehmer, der schauen muss, wo er bleibt, dass er Jobs in seinen Wahlkreis kriegt, dieses und jenes. Und ich befürchte sogar, dass Trump hier noch weiter in die Hochburgen der Demokraten eindringen könnte mit Blick auf seine mögliche Wiederwahl in 2 Jahren, wenn er eben den Leuten dann auf der Baustelle Lohn und Brot liefert. Da denke ich an Latinos und viele mehr. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn Sie jetzt fragen, was hat das mit uns zu tun, dass dieser America First Kurs um einiges verschärft wird. Die Demokraten waren ja ohnehin schon seit längerem America First und protektionistisch und wirtschaftsnationalistisch. Und jetzt sind durch Trump erst die Republikaner dazugekommen. Das heißt, hier auf Checks and Balances und Kontrolle zu setzen, wäre ein grober Irrtum. Wir müssen jetzt als Deutsche, als Europäer selber souveräner denken lernen. Das andere gibt es sicher, dass man das eine oder andere machen kann, jetzt eine Steuererklärung vielleicht herausnötigen, dieses und jenes. Aber letztendlich wird es darauf ankommen, ob der Sonderermittler Leichen aus dem Keller bringt, ob da was Belastendes dann da liegt. Und dann ist es egal, ob jetzt einer Demokrat oder Republikaner ist. Wenn Trump in die Nähe des Landesverrates gerät, dann werden sich alle hüten davor, zu nahe am Präsidenten zu stehen. Wenn nicht, läuft die normale Politik. Also können Sie das getrost wieder vergessen.
Okay, Herr Hochgeschwender.
Ja, wobei der Sonderermittler ja auch bis zu einem gewissen Grade davon abhängt, wie die Stimmung im Justizministerium ist. Und Trump hat ja bereits am Tag vor der Wahl angekündigt,
dass er den feuert.
Feuert und dass möglicherweise auch der Chef des Pentagon gefeuert wird. Also insofern deutet sich da auch an, dass Trump konsequent den Kurs fortsetzt, dass er nur absolut Getreue und Loyale in sein Kabinett beruft. Und auch das wird die Zusammenarbeit mit ihm sicherlich schwer machen. Ich würde aber völlig zustimmen, Infrastruktur ist die Schnittmenge zwischen den Demokraten und der Trump-Administration, wo Trump dann die Möglichkeit hat, sogar die Republikaner außen vor zu lassen.
Ja. Noch ein Aspekt vielleicht, wo Trump sich schon abgesichert hat, was vielen hier nicht so aufgefallen ist, mit der Nominierung des nunmehr 2. Richters, der präsidentielle Befugnisse sehr weit auslegt, Kavanaugh. Der hat sich da in dieser Frage gedreht, als er selber noch bei der Hexenjagd gegen Clinton mit am Start war, hat der Präsident durchaus dann auch Rede und Antwort stehen müssen nach seiner Meinung. Jetzt meint er, dass Präsidenten während ihrer Amtsausübung mit solchen juristischen Fragen nicht behelligt werden sollten. Das heißt, diese Frage, ob Trump überhaupt vor dem Kongress unter Eid aussagen muss oder vor dem Sonderermittler, das könnte durchaus auch von der dritten politischen Gewalt vom Supreme Court entschieden werden. Und da hat eben Trump mit dieser Nominierung auch sein eigenes politisches Schicksal ein Stück weit mit abgesichert.
Manche lesen dieses Wahlresultat, dass die Demokraten gewonnen haben im Repräsentantenhaus und die Republikaner ihre Mehrheit zwar halten konnten im Senat, auch als ein Nein zur Spaltung des Landes. Es gab eine sehr hohe Wahlbeteiligung, es war enorm, wie viele Menschen dorthin gegangen sind, viel seit den 70er Jahren nicht mehr bei solchen Midterm-Wahlen, die an sich nicht sehr populär sind. Aber es scheint so, als hätten sich lediglich die Machtverhältnisse nur ein bisschen verschoben. Also ein Ende der Spaltung des Landes ist nicht in Sicht, Herr Hochschwender, oder?
Nein. Denn tatsächlich zeigt das Wahlergebnis ja deutlich, dass die Spaltung sich sogar noch vertieft hat. Denn wenn Sie sich anschauen, zwar sagen in Umfragen, in den Exit-Polls nach der Wahl alle, sie wollten die Spaltung überwinden, aber eigentlich will sie jeder zu seiner Währung überwinden. Also man will seine Position durchsetzen. Und wenn auch nochmal auf lokaler Ebene, das Wahlergebnis zeigt ganz eindeutig, die Innenstädte sind demokratisch, das Land ist republikanisch und in Suburbia haben es die, also in den Vororten haben es die Demokraten nicht geschafft, so tiefe Breschen in das Trump-Lager zu schlagen, wie sie das vorher gedacht haben. Also die Erwartung, weiße, college-gebildete Frauen würden jetzt massenhaft in Suburbia von Trump zu den Demokraten überlaufen, hat sich in weiten Teilen des Landes nicht bestätigt. Also insofern hat sich die Spaltung eher zementiert, wenn nicht sogar noch etwas verschärft.
Auf dem ersten Blick ist wirklich ein Spiegel dessen, was wir 2016 erlebt haben bei diesen Wahlergebnissen. So wie Herr Hochgeschwender gerade schon gesagt hat, in den großen Städten, in den urbanen Gebieten, da sind es weiterhin die Demokraten. Da hat man ja auch ganz gezielt gegen Trump gestimmt. Da hat man das auch verstanden als eine Abstimmung über die Politik des Präsidenten. Und genauso dann in den ländlichen Gebieten, das ist die gleiche Klientel, die gleiche Basis, die er auch in seinem Wahlkampf geradezu aufgeputscht hat, die ist weiter da und hat jetzt auch für republikanische Abgeordnete gestimmt und damit auch ein positives Signal in Richtung Donald Trump gegeben, auch innerhalb der republikanischen Partei übrigens. Das war etwas ganz, ganz Wichtiges für ihn.
Dabei sieht es ja auf den ersten Blick, wenn man sich das Wahlresultat anguckt und vor allen Dingen guckt, wer gewählt wurde, ganz anders aus, als wenn Amerika sehr viel diverser geworden wäre. Erstmals sind Vertreter amerikanischer Ureinwohner gewählt worden, zwei Musliminnen. Erstmals rund 100 Frauen sind im Repräsentantenhaus, so viele wie noch nie. Auch offen homosexuelle Kandidaten hatten Erfolge. Sehr viele junge Wähler sind zu den Wahlurnen gegangen. Auch das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Andererseits bleibt vieles beim Alten. Die Arbeiter, soweit man das erkennen kann, sind tatsächlich bei Trump geblieben. Die gebildeten, besser verdienenden Menschen an der Ost- und an der Westküste wählen die Demokraten. Das ist ja wie bei Obama und eigentlich noch schlimmer wie bei Hillary Clinton. Also keine ernsthafte Wende in Sicht, Herr Bramme?
Wenn Sie da noch die Religion hinzufügen, dann haben Sie die Hauptspaltung. Ich glaube, das ist der signifikanteste Faktor und das ist eben, seitdem die christliche Rechte mobilisiert, seit dem Abtreibungsurteil Roe v. Wade. Mhm. Und ich glaube, das erklärt, warum der Senat ein Bollwerk geblieben ist. Diese Auseinandersetzung, dieser Kulturkrieg um Kavanaugh, das hat den Demokraten geholfen, nicht den Demokraten geholfen, sondern den Republikanern geholfen, ihrerseits zu mobilisieren. Das hat das Land schon seit längerem gespalten und wird es auch weiterhin tun. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Amerika ist da wirklich in ein Lager, in ein sehr religiöses Lager zerfallen und in ein anderes, das das eigene Land nicht mehr versteht. Ich rede jetzt von den Küsten. Leute, die zu uns hierher kommen und sagen, alles ist gut und alles wird wieder so gut, wie es auch vorher nicht war, aber die dabei übersehen, die ihr eigenes Land nicht richtig verstehen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Exildemokraten jetzt auch, die uns auch da uns hier unsere Politiker und Wirtschaftsführer in die Irre führen, weil sie, wie gesagt, nicht so recht verstanden haben, dass Amerika sehr, sehr religiös geworden ist. Etwas, was sie selber auch nicht praktizieren und in ihrer eigenen Blase nicht treffen.
Ich glaube aber, dass diese Wahl auch geeint hat. Und zwar die Republikanische Partei. Ja, ja. Auf eine ganz andere Art und Weise. Donald Trump hat ganz gezielt einzelne Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt. Vor allen Dingen eben für den Senat, ist für sie in den Wahlkampf gegangen und hat damit auch Abhängigkeiten geschaffen innerhalb dieser Partei. Und alle haben die Erfahrung gemacht, schon beginnend mit den Vorwahlen, dass diejenigen, die auf der Seite von Trump standen, diejenigen waren, die am Ende auch gewonnen haben, in fast allen Fällen. Und ich selbst war jetzt als Reporter eben mehrfach im Land unterwegs, unter anderem in Texas. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute von den einzelnen Abgeordneten direkt verlangt haben, dass sie sich hinter Trump stellen. Die haben gesagt, wir wählen dich nur, wenn du dich eindeutig zu Trump jetzt auch bekennst. Und das hat dazu geführt, dass die Widersacher innerhalb der Republikanischen Partei praktisch verstummt sind. Und die Partei so fast wie eine Einheit dasteht.
Eine einheitliche Republikanische Partei. Herr Hochgeschwender, bedeutet das auch, dass die Wiederwahlchancen von Trump in 2 Jahren damit deutlich gestiegen sind?
Ja, auf alle Fälle. Vielleicht komme ich zu einem Punkt noch zurück, den Sie vorhin gesagt haben mit den Wählern der Demokraten und der Republikaner, beziehungsweise Trumps als Person. Es sind nicht unbedingt die Armen und Ungebildeten, die Trump wählen. Das ist, glaube ich, ein falsches Bild, das wir uns da machen. Denn die ganz Armen und die Schwarzen, die wählen demokratisch. Das sind in der Regel eher Facharbeiter, die früher gute, sichere Jobs hatten und demokratisch gewählt haben.
Und weiß
und deren,
sind.
Ja, und weiß sind und etwas älter. Und die jetzt in den Suburbs leben. Also das sind die Wähler von Trump, die sehr stark hinter ihm stehen. Also unsere Vorstellung, das seien sozusagen nur die Hillbillies aus dem Land, die überhaupt von nichts eine Ahnung haben, das würde diese Wählerschicht nicht ganz treffen. Und wie gesagt, auf der demokratischen Seite gibt es eben relativ viele Schwarze, die auch ungebildet sind, die aber sehr genau wissen, dass die Wahl von Trump ihnen überhaupt nichts nutzt. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja natürlich, also das Wahlergebnis jetzt hat die Basis von Trump noch einmal zusammengefügt. Es hat gezeigt, dass er sie halten kann. Er baut sie nicht wirklich aus. Das ist vielleicht etwas, was für 2020, worüber man nachdenken muss auf Seiten der Republikaner. Er gewinnt nichts dazu, aber er verliert auch nichts, egal was er macht. Und das hält momentan und das hält auch in der Republikanischen Partei.
Sie hören das SWR2 Forum. Trumps Zwischenzeugnis, was verändern die Kongresswahlen in den USA, ist unser Thema. Es diskutieren Josef Bramel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Michael Hochgeschwender vom Amerika-Institut an der Uni München und Arthur Landwehr, ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington. Ja, Herr Bramel, wie hat es Trump eigentlich geschafft, mit seiner protektionistischen Politik die eigentlich freihandelsfreundliche Republikanische Partei, ja, einerseits zu einen, andererseits mundtot zu machen? Wie geht das?
Trump ist ja an beiden Parteien vorbei ins Weiße Haus gelangt. Das meinte ich vorhin. Es gibt keine Parteien nach unserem Verständnis und selbst diese Minimalfunktion haben sie verloren. Er hat dann auch in seiner Amtsantrittsrede, also America First, wirklich in brutaler Weise vorgeführt, hat deutlich gemacht, dass die Amts- und Würdenträger, die da rumsaßen, das amerikanische Volk verraten hätten, dass sie eben Geschäfte machen mit Leuten wie uns, die Amerikas Jobs wegnehmen und Firmen stehlen. Von nun an gelte America First and only America First. Das heißt, wir müssen da wirklich genau hinsehen. Da ist ein Führer, der spricht direkt mit seiner Bewegung und will auch alles ausschalten, was dazwischen ist. Diese Homogenisierung kann man auch vielleicht mit Gleichschalten übersetzen. Und wenn Sie sich dann noch den Krieg, den er führt, gegen die Medien vergegenwärtigen, dann sehen Sie, dass da wirklich einer sich aufgemacht hat, alle Strukturen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das ist sehr gefährlich und dieser Kurs wird jetzt umso stärker, weil breiter um die Demokraten, und ich befürchte wirklich, dass der diesen New Deal macht. Mhm. Und das war eben auch Steve Bannons Idee, hier ebenso wagemutig zu sein wie in den 30er Jahren, als man eben damals dieses Realignment, diese große Umschichtung von Wählern hatte und da eindringt in die Wählerhochburgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Demokraten aufpassen müssen, dass die nicht annehmen dürfen, dass die Latinos bei ihnen bleiben. Ja. Wenn das Fressen gesichert ist, um mit Brecht zu sprechen, dann kommt die Moral. Wenn die ihre Jobs haben auf der Baustelle und dann über die christlich-rechte noch mit Moral Issues abgeholt werden, dann sieht's zappenduster aus bei den Demokraten.
Ja, der Misserfolg bei der Gesundheitspolitik, Stichwort Obamacare, was er abschaffen wollte, wurde ihm vom republikanischen Establishment offenbar nicht angerechnet, wohl aber die stattgefundenen Steuersenkungen. Ist das auch das Mittel, mit dem er seine Wähler wiedergeholt hat, Herr Landwehr? Oder ist das, sage ich mal, ein Punkt, der so mal gar nicht so schrecklich wichtig ist in dem, was die Leute wahrnehmen? Weil ich habe gelesen, dass Gesundheitspolitik ein großes Thema war, wahrscheinlich nur für Demokratenwähler, oder?
Nein, die Gesundheitspolitik war tatsächlich das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf. Nein, nicht im Wahlkampf, sondern bei der Wahl selbst. Mhm. Im Wahlkampf selbst hat ja Donald Trump das Thema Migration, illegale und illegale Einwanderung in den Mittelpunkt gestellt, hat hier ganz stark emotionalisiert. Aber bei den Exit Polls, bei den Befragungen von Wählern, wenn sie aus den Wahllokalen herauskommt, hat sich etwas ganz anderes gezeigt. Und ganz oben stand tatsächlich die Zukunft der Krankenversicherung. Das brennt den Menschen auf den Nägeln. Und das ist nicht nur etwas, was wichtig ist für Demokraten und demokratische Wähler, sondern vor allen Dingen auch für diese weiße Mittelschicht, untere Mittelschicht, die Donald Trump wählt. Also das hat da durchaus eine Rolle gespielt. Und Nummer zwei war Donald Trump selbst. Seine Politik, das Abstimmen über seine Politik. Und dann erst kam hier im Wahlkampf das Thema, das von ihm so in den Mittelpunkt gerückt wurde, nämlich Migration.
Also Letzteres konnte man sehr schön in Montana sehen, wo er sehr persönlich Wahlkampf gegen den demokratischen Senator Tester betrieben hat. Und Tester hat noch 2 Tage vor der Wahl in den Umfragen geführt und hat trotzdem verloren. Also da sah man auch, dass Trump durchaus persönlich Leute anzieht, zumindest in den Gebieten, die sowieso schon konservativer sind. Er wirkt, soweit ich das sehe, überhaupt nicht in den klassisch demokratischen Gebieten. Und ich bin auch nicht völlig sicher, ob ich Herrn Bramel dazu stimmen kann, dass über diese Infrastrukturmaßnahmen tiefe Einbrüche in die demokratische Wählerschaft möglich sind. Es wird möglicherweise Einbrüche geben, aber man darf ja auch nicht vergessen, ganz objektiv brauchen die USA ein Infrastrukturprogramm.
Das also, hat es ja schon gegeben bei den Rust Belts. Das war ja Hillary Clintons Denkfehler. Ja. Die ist in Ohio nicht wirklich aufgetreten, in Pennsylvania nicht. Das heißt, diesen Fehler nochmal zu machen, wäre wirklich fatal für die Demokraten.
Herr Hockeschwender, die Demokraten sind ja sichtlich erleichtert, dass es ihnen nach der katastrophalen Niederlage von Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl vor 2 Jahren jetzt gelungen ist, dem unberechenbaren Trump wenigstens eine Teilniederlage zuzufügen. Ein Sieg auf ganzer Linie war das ja sicherlich nicht. Aber was bedeutet dieser Sieg bei der Kongresswahl für die Demokratische Partei? Schaut sie jetzt wieder mit recht optimistischer in die Zukunft? Wir haben ja vorhin eben bei allen dreien gehört, dass es ja doch eher ein Pyrrhus-Sieg für die Demokratische Partei war. Aber Sieg zumindest im Repräsentantenhaus, das kann doch auch sehr heilsam sein, oder
also,
nicht?
Also man muss die Frage etwas breiter stellen. Es ist den Demokraten immerhin gelungen, auch auf Gouverneursebene in bestimmte Red States einzubrechen, also Colorado zum Beispiel. Es ist ihnen gelungen, in Nevada zu gewinnen. Das heißt, es zeigt sich, dass die Demokraten wieder ein paar Füße auf den Boden bekommen, die sie vor 2 Jahren ja komplett verloren hatten. Mhm. Also hier hat sich das eine oder andere zugunsten der Demokraten gedreht. Wenn sie entweder in Wisconsin die Gouverneurswahlen gewonnen haben, das ist durchaus ein Erfolg für die Demokraten. Aber der Erfolg war bei weitem nicht so groß, wie man das hätte erwarten können oder gehofft hatte, vor allem nicht im Repräsentantenhaus. Es gibt noch einen Punkt, den man sich genauer ansehen sollte. Gerade die Stars, die man im Vorfeld besonders gehypt hat über nationale Medien, Beto O'Rourke in Texas, aber auch die Kandidaten in Georgia und Florida für Senat und für den Gouverneursposten, die haben zwar aufgeholt, aber sie haben nicht Siege eingefahren. Und das war gerade bei Beto O'Rourke, der hat keinerlei Schritt auf irgendeine Form konservativer Wählerschaft zugetan, sondern hatte ganz klar ein linksliberales Programm gefahren. Und die Demokraten müssen sich wirklich überlegen, welche Strategie können sie fahren und nutzt es ihnen wirklich etwas aus Hollywood Unterstützung zu bekommen. Ich habe eher den Verdacht, in den Red States schadet ihnen das mehr, als dass es ihnen nutzt.
Immerhin hat aber diese Alexandra Ocasio-Cortez gewonnen, aber das ist ja kein Kunststück in New York.
Das war zu erwarten. Kirsten Gillibrand hat 66% geholt. Also da zu gewinnen ist wirklich nicht schwer. Aber in diesen Gebieten, wo Texas wird langfristig demografisch sehr viel stärker von Latinos beeinflusst werden. Und dann kommt tatsächlich diese Frage, wo stehen die Latinos im Endeffekt? Und die Latinos in ihrer Mehrheit sind sozial konservativ. Ja. Also das darf man nicht vergessen, auch auf demokratischer Seite. Das sind keine bedingungslosen Abtreibungsbefürworter,
auch die Katholiken unter ihnen. Machen wir uns doch nichts vor. Im Moment sind die Demokraten wirklich nicht mehrheitsfähig oder sie sind auch vor allen Dingen nicht kampagnenfähig.
Richtig.
Sie sind so zerstritten untereinander, dass es ihnen nicht gelungen ist, eine gemeinsame Botschaft zu haben. Sie haben keine gemeinsame Agenda. Und auch bei diesen Wahlen, wenn man es jetzt einfach mal runterbricht, was war denn die Agenda der Demokraten? Dann war die Agenda Trump. Und nichts sonst, weil sie sich innerparteilich nicht einmal darauf einigen können. Und nur dann, davon bin ich eigentlich fest überzeugt, wenn ihnen das gelingt, diese Flügelkämpfe in den nächsten 2 Jahren zu überwinden, sich hinter einer Person oder doch zumindest einem Thema, einer Agenda wieder zusammenzubringen, nur dann haben sie eine Chance, gegen einen Donald Trump auch bei den Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Aber so wie die Partei im Moment aufgestellt ist, war es ja eher ein Glücksfall, dass sie auch diese Wahl im Repräsentantenhaus gewonnen haben.
Herr Bramel, ist ja fast wie bei der SPD in Deutschland. Diese Obama-Koalition in den USA ist ja etwas sehr Spezifisches gewesen. Ne? Also alle, die nicht männlich protestantisch und so weiter sind, hat man versucht zu holen, die sexuellen Minderheiten, die ethnischen Minderheiten und so weiter und die zusammengesammelt. Aber den amerikanischen Arbeiter hat man, ich will nicht sagen verraten, aber vielleicht doch ein bisschen vergessen. Wir erinnern uns an Hillary Clinton, die sich sehr unglücklich über diese Menschen geäußert hat. Gibt es eine Chance für die Demokraten jetzt mal, unabhängig davon, ob sie jetzt kampagnenfähig sind oder strategiefähig sind im Moment, diese amerikanischen Arbeiter zurückzuholen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage und die haben wir mit denen erörtert, die sich seinerzeit auf den dritten Weg gemacht haben. Damals war ja die Idee, die Köpfe, die Clinton wieder ins Weiße Haus oder die Demokraten mit Clinton ins Weiße Haus gebracht haben, die ihm sagten, weg von den Gewerkschaften, auch weg von den Afroamerikanern, hinein in die Mitte, progressiv, stärkeres Militär, Freihandel. Dieser dritte Weg wurde ja nicht zufällig dann auch von Großbritannien und von Deutschland, von Schröder übernommen. Und ich glaube, da sind viele ein Stück weit zu weit gegangen, weil eben dann andere links und rechts liegen gelassen worden sind in Amerika von beiden Parteien und dieses sogenannte Basket of Deplorables, wie Hillary Clinton, ja, die herabschätzig dargelegt hat, die haben sich jetzt gerecht.
Die Bedauernswerten, ja.
Genau, das ist ein Haufen Gottserbärmlicher, mein von oben herab, und durch diese Ignoranz und auch Arroganz hilft man einem Milliardär wie Trump, sich mit denen gleich zu machen, die sich auch nicht ernst genommen fühlen. Er hat gesagt, was habt ihr zu verlieren? Ich weiß, dieses System ist korrupt. Ich habe sie mir selber alle gekauft. So hat er seine Mitbewerber ausgeschaltet. Da hat sich beim Vorsingen dann einer gemeldet von den 16, er hätte noch kein Geld gekriegt. Dann haben alle gelacht. Auf der anderen Seite hat Bernie Sanders Hillary Clinton in diese Ecke gedrängt, in die Wall Street, hat da perfekte Wahlkampfhilfe für Trump geleistet. Und der hat dann noch den genialen Schachzug gemacht und hat gesagt, ja, ich weiß, dieses System ist gekauft, aber... Leute, ich habe selber so viel Geld, mich kann keiner kaufen. Und vielleicht drückt er deswegen die Steuerunterlagen nicht raus, dass vielleicht nicht rauskommt, dass er gar nicht so viel Geld hat.
Wahrscheinlich hat er da gar nicht so viel Geld. Das wäre ein umgekehrter Mythos, Herr Landwehr. Jetzt müssen sich die Demokraten ja ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen. Kooperieren wir mit diesem Trump oder tun wir es nicht? Wir haben eben schon über öffentliche Investitionen gesprochen, eingangs dieses SWR2-Forum, wo die Demokraten kaum Nein sagen können. Gibt es andere Aspekte in der Innenpolitik, etwa in der Gesundheitspolitik oder in der Migrationspolitik, wo es möglicherweise Kooperationen oder Deals, das hört Trump ja am liebsten, möglich sind?
Ich glaube, dass es zunächst einmal auf Letzteres hinauslaufen wird, also sei es bei der Gesundheitspolitik, aber auch bei einigen anderen Feldern, die den Demokraten gerade sehr wichtig sind, dass man hier Deals in der Richtung macht. Der Donald Trump bekommt einige der Dinge, vor allen Dingen in der Handelspolitik beispielsweise, dann zugestanden, die dann auf der anderen Seite dazu führen, dass er den Demokraten hier Zugeständnisse macht. Man weiß auch, dass die öffentliche Meinung ja nicht nur bei den Republikanern, sondern auch bei sehr vielen Demokraten gegen diese Politik des Stillstandes in Washington eingerichtet ist und ausgerichtet ist. Und hier glaube ich schon, dass sehr viele Demokraten eine Chance sehen, nicht nur wieder zu vereinen, das wäre viel zu idealistisch, sondern sich selbst in ein positives Bild zu setzen, sich selbst als fähige und zukunftsorientierte und zukunftsausgerichtete Politiker darzustellen. Und dazu braucht man eben eine Politik des Deals, und eine Politik der reinen Blockade wäre da eher abträglich.
Und das Haushaltsrecht, das Parlament ja hat, ist ja doch ein schönes Spielzeug, mit dem man Präsidenten immer wieder ärgern kann. Ist das etwas, Herr Bramel, was die Demokraten nutzen werden und nutzen sollten?
Ja, die Macht der Geldbörse ist sehr, sehr wichtig, aber selbst diese Macht verstummt sollte, und da haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet, Trump sich auch außenpolitisch betätigen. Stellen Sie sich vor, der geht jetzt die nächsten logischen Schritte und haut auf Iran drauf. Dann haben Sie den patriotischen Sammlungseffekt, und dann ist es egal, ob Sie Demokrat oder Republikaner sind, dann müssen Sie an der Seite Trumps und Israel stehen. Dann, glaube ich, wird auch keine Macht der Geldbörse zwischen Trump und seinen Wählerinnen und Wählern stehen.
Wobei dieser Effekt relativ schnell verfliegt. Das haben wir damals bei George W. Bush und dem Irak gesehen. Also wenn nach 6 Monaten nicht ganz große Erfolge kommen, kann es sein, dass das ganz, ganz schnell umschlägt.
Politik ist auch eine Frage des Timings. Ja, vielleicht im Präsidentschaftswahlkampf wäre das ja auch ein möglicherweise geeignetes Mittel. Darf man ja gar nicht dran denken.
Ja.
Ja, wie sieht's denn aus bei der Gesundheitspolitik? Wir hatten das kurz schon mal vorhin angestimmt. Glauben Sie, dass Obamacare kriegt er ja nicht weg, aber trotzdem muss diese Gesundheitspolitik ja neu gestaltet werden. Da sind sich ja im Prinzip doch auch die Demokraten einig. Ist denn vorstellbar, dass Demokraten und Republikaner, also Trump und die neue Mehrheit im Repräsentantenhaus, da auf einen Deal zusteuern könnten, Herr Bramel?
Ein größeres Problem als die Gesundheitspolitik ist überhaupt die demografische Entwicklung. Wenn Amerika nicht jetzt handelt, das heißt weniger ausgibt, vor allem in den Bereichen Medicare, Medicaid und Social Security, was jetzt die Rentner angeht. Und da traut sich auch Trump nicht dran. Das wäre politischer Selbstmord, weil in der Regel dann doch die Älteren wählen, so wie bei uns auch, Wenn er da nicht rangeht, dann ist Amerika in 10 Jahren handlungsunfähig als nationaler Staat. Und das ist sehr besorgniserregend. Die Libertären, die staatsfeindlich sind, wollen das vielleicht sogar auf diese Spitze treiben. Ein Staat, der bankrott ist, ist dann auch nicht mehr handlungsfähig. Da muss man sehr genau hinschauen, vor allem als jemand, der in diese tiefen Märkte investiert. Und da gibt's ja viele bei uns, die dann im Land der Freien ihr Geld wieder anlegen. Wir exportieren, sparen wie die Weltmeister, geben den Amerikanern Mercedes, so Trump, und kriegen dafür ja Schuldscheine, die was wert sein können oder nicht. Bei der letzten Korrektur 2007, 2008 beim GAU haben sehr viele Anleger sehr viel Geld verloren, wahrscheinlich auch meine Rente, ihre auch, wenn sie nicht beamtet sind. Ich glaube, Herr Hochschwendner, Sie sind da auf der sicheren Seite, aber wir alle anderen kriegen nichts mehr fürs Geld, können keine Zinsentwicklungen mehr beobachten. Aber das ist wirklich eine sehr ernste Lage, und da müssen wir uns jetzt auch mal wirklich selber Gedanken machen als Europäer. Tun wir wirklich Gutes daran, oder vor allem wir Deutschen, wenn wir diese Monstranz des Exportüberschusses weiterhin vor uns hertragen, weil das nämlich genau da reinwirkt in Trumps Wählerschaft. Es schafft die falsche Vermutung, dass man eben durch ja Protektionismus profitieren kann. Es ist kein Zufall, dass jetzt mit Amerika das passiert ist, die Revolution eigentlich gegen das System, gegen diese Liberalisierung, gegen diesen Freihandel, und auch in Großbritannien. Das sind beides Länder, die sehr hohe Defizite übrigens auch mit Deutschland haben. Ja. Das heißt, es ist ein politisches Problem, weil es diese falschen Wahrnehmungen schafft und diese Reaktionen, die irrational sind und dann im Endeffekt allen schaden werden. Und es ist auch wirtschaftlich dumm. Wir geben Geld und kriegen dafür ja Schuldscheine, oder wir liefern Waren und kriegen dafür Papier, das wieder nichts wert sein wird. Ich glaube, Trump gibt uns jetzt die ideale Chance, mal nachzudenken, dass wir die Währungsreserven vielleicht auch in Europa lassen, hier uns auch ein eigenes Militär leisten, wenn wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen können, das einsatzfähig ist, oder Infrastruktur aufbauen, die dringend nötig ist. Wir reden von Industrie 4.0 und was auch immer, aber wenn ich von Berlin nach München fahre, funktioniert die meiste Zeit das Navi nicht. Da wäre sehr viel Investitionsbedarf, und solange wir aber darauf verzichten, zu konsumieren und zu investieren und unser Geld dann Amerika geben, die als Privatpersonen, Firmen und als Staat massiv über ihre Verhältnisse leben, solange sind wir dümmer als Donald Trump.
Die transatlantischen Beziehungen haben natürlich darunter zu leiden, was in Amerika ist, oder es wird jedenfalls beeinflusst. Welche Auswirkungen wird es denn auf diese Beziehungen haben, Herr Hochschwendner, wenn es bei dem Kurs bleibt und die Demokraten Trump hier wohl kaum beeinflussen werden? Also der Protektionismus, die Gefahren hat Abramel gerade beschrieben, ist da. Er hat ja auch erste Erfolge, muss man ja sagen. Also die viele Jobs in Amerika sind entstanden, schon vorher bei Obama, aber die Arbeitslosenquote ist gering, das Wachstum ist okay. Wer weiß, wie lange das hält, aber der Preis, den hat Abramel eben beschrieben. Welche Auswirkungen kommen noch auf Deutschland, auf die Europäer zu, als Folge der Trumpschen Politik, die so weitergehen dürfte international?
Gut, es bleibt natürlich diese permanente Unberechenbarkeit Trumpscher Außenpolitik, hinter der, und da würde ich Herrn Bramel auch recht geben, möglicherweise doch ein längerfristiges Ziel steckt, bezogen etwa auf den Iran, also Ausschaltung des Iran als Mittelmacht im mittelasiatischen, also mittelöstlichen Raum. Was ganz, ganz schwer wird, der Iran ist nicht der Irak. Also, dass wenn Trump sich da entschließen würde, in einen militärischen Konflikt einzusteigen, das wäre vermutlich sehr, sehr viel schlimmer als alles, was wir im Irak gesehen haben. Aber es gibt in diesem Raum, etwa mit Saudi-Arabien, sehr sinistre Kräfte, die darauf drängen, dass dieser Konflikt langsam ausgetragen wird. Und auch Israel würde das gerne sehen. Also insofern verschärfen sich die Rahmenbedingungen für außenpolitisches Handeln. Und auch da würde ich Herrn Bramel völlig zustimmen. Die Europäer müssen jetzt anfangen, etwa eine eigene Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufzubauen. Sehr viel stärker, als wir das bisher gemacht haben. Wir haben im Grunde die finanziellen Mittel dazu. Wir haben uns bisher entweder nicht getraut oder wir wollten nicht darüber nachdenken. Aber Europa muss außenpolitisch handlungsfähiger werden und muss verteidigungspolitisch handlungsfähiger werden und muss beginnen, sich von den USA abzunabeln.
Also man darf nicht auf eine Trendwende in Amerika in 2 Jahren beispielsweise hoffen. Trump führt den Kurs im Grunde ja in gewisser Weise weiter, den Obama schon eingeschlagen hat, sich aus internationalen Konfliktzonen herauszuziehen und bei Trump dann noch konsequenter nationalistischer zu denken.
Ja, wir neigen ja immer dazu, Obama zu idealisieren. Mhm. Also schon unter Obama hat man ganz deutlich gesehen, dass die USA hier sich sehr viel mehr auf sich selber besinnen und auch politisch und militärisch gerne Alleingänge machen. Also und von daher müssen wir als Europäer uns darauf einstellen. Die Zeiten des Kalten Krieges, wo man einen gemeinsamen Feind hatte und der Außendruck hat uns zusammengeführt, die sind vorbei. Mhm. Und damit muss man künftig rechnen.
Herr Landwehr, Amerika bleibt gespalten nach den Midterm-Wahlen. Manche sagen, ab jetzt beginnt bereits der Präsidentschaftswahlkampf 2020. Wird sich Trumps Politik in Stil, Rhetorik und Inhalt nochmal ändern?
Das glaube ich nicht. Also der Wahlkampf hat ja schon begonnen und der geht jetzt weiter. Ob Donald Trump dann am Ende auch der Kandidat der Republikaner sein wird, das wird man sehen. Mindestens wird er der Königsmacher sein. Er ist derjenige, der jetzt schon das Geld einsammelt und der auch dann die Hand darauf hat und wenn er nicht selbst antreten sollte, entscheidet, wer dieses Geld als Starthilfe bekommt. Einer von seinen Getreuen wird das sein. Aber dass sich der Politikstil jetzt ändern wird, das glaube ich nicht. Denn er hat sich ja als erfolgreich herausgestellt. Es ist ja dieses Bullyhafte, dieses Unberechenbare, ist ja genau das, was sein Erfolgsrezept ausmacht. Da so arbeitet er national, so arbeitet er innerhalb der eigenen Politik und so arbeitet er international. Und selbst Länder wie China müssen darauf eingehen und kommen nicht drum herum, sich auf diesen Stil einzustellen. Also warum sollte er ein erfolgreiches Konzept verändern, dass er jetzt Kompromisse eingehen muss, an der einen oder anderen Stelle? Ja, aber dass sich der politische Stil grundsätzlich ändert, das glaube ich nicht.
Herr Bramme, Kooperation ist nicht unbedingt die Sache von Donald Trump. Man weiß auch nie so genau, ob die Deals, die er eingeht, auch wirklich halten wird. Wird er seinen Stil, wenn er seinen Stil nicht ändert, seinen generellen Stil, aber kooperieren muss mit den Demokraten, wie groß ist da seine Frustrationstoleranz?
Ich denke, er hat ein sehr kohärentes Weltbild und eine Strategie. Da wird er unterschätzt. Er ist angetreten oder wurde gewählt, um im Inneren das System aus den Angeln zu heben, also Staatsstrukturen zu zerstören. Das macht er sehr systematisch. Alles, was mit Regulierung oder mit Besteuerung oder mit Staat zu tun hat, das ist der Unternehmer in ihm. Und er wird da auch mächtig unterstützt. Ich hätte beinahe gesagt, Milliarden stehen hinter ihm. Da sind mächtige Industrien hinter ihm, die Wall Street, die deregulieren will. Da ist die Öl- und Gasindustrie hinter ihm und ein Bereich, wo es dann doch einen starken Staat braucht, Militär, der militärindustrielle Komplex. Und das ist wiederum wichtig für sein außenpolitisches Weltbild. Auch hier tickt er ganz klar nach dem Realismus. Staaten haben keine Freunde, sondern nur Interessen. Und was bei Trump jetzt verschärfend hinzukommt, ist, dass er denkt, ich kann meine Interessen nur auf Kosten aller anderen durchsetzen. Also Nullsummendenken und in diesem Denken kann Amerika sich besser durchsetzen, wenn es keine Regeln mehr gibt. Also zerstört er auch hier alles, was recht und ordentlich war. Die Rule of Law, wenn die beseitigt ist, gilt das Recht des militärisch Stärkeren. Also vergessen Sie getrost die Welthandelsorganisation, die Vereinten Nationen und auch die NATO hat er auseinandergenommen. Ich war da live dabei in Brüssel. Das wird jetzt noch kaschiert. Da wollen viele nicht wahrhaben, dass dieses Bündnis wirklich erschüttert ist im Kern. Also Trump nutzt Militärmacht. Er weiß, dass die unsichtbare Hand des Marktes besser funktioniert mit der leicht sichtbaren Faust in der Tasche. Er erpresst sogar Verbündete. Wir bedrohen Amerika aus Sicht Trumps. Deswegen werden wir auch mit Schutzgeldern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit Schutzzöllen, Strafzöllen in Mafiaart erpresst. Solange wir eben hier nicht amerikanisches Flüssiggas kaufen, das teurer ist als Pipeline-Gas aus Russland, solange wir nicht Waffen aus den USA kaufen, die F-35 von Lockheed Martin, solange wir nicht Tribut zahlen, solange verdienen wir nicht mehr den Schutz der USA. Also Militärmacht ist hier der strategische Wettbewerbsvorteil in dieser knallharten Welt. Und jetzt muss man hinzufügen, dass die Russen ähnlich ticken, auch eher realistisch denken. Und die Chinesen genauso. Okay. Nur wir in Europa denken immer noch, wir leben auf der Insel der Glückseligen.
Herr Bramme, das müssen wir jetzt als Schlusswort nehmen, denn die Zeit ist um in diesem SWR2-Forum Trumps Zwischenzeugnis. Was verändern die Kongresswahlen in den USA? Es diskutierten Dr. Josef Bramme, Politikwissenschaftler und Soziologe, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Professor Dr. Michael Hochgeschwender vom Amerika-Institut an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München und Arthur Landwehr, ARD-Hörfunk. Korrespondent in Washington. Die Gesprächsleitung hatte Klaus Heinrich.